Wirtschaft mit Weißbach, Ihr wöchentlicher Podcast zu Wirtschaft und Politik.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie mit dabei sind bei Wirtschaft mit Weißbach. Wir sind komplett unabhängig und auch werbefrei. Wenn Sie mögen, schicken Sie uns gerne Ihr Feedback und auch Themenvorschläge unter kontakt@wirtschaftmitweißbach.de oder aber über LinkedIn.
Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts und die Gäste übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Das sind die heutigen Themen.
Das Interview der Woche der Bosch-CEO Stefan Hartung über De-Risking von China, Wärmepumpen und noch viel mehr. Der Internationale Währungsfonds lädt zum Frühjahrstreffen. Was sind die Themen? Die Märkte werden immer nervöser angesichts der geopolitischen Lage. Deswegen habe ich mit dem geopolitischen Experten Dr. Christian Mölling von der DGAP über China, Russland und den Mittleren Osten gesprochen. Das Investment der Woche ist die Lufthansa, denn die Aktie ist deutlich gefallen. Die Frage ist, ist sie einen Kauf wert aufgrund der niedrigen Bewertung?
Unser heutiges Interview.
Bosch ist ein sehr großes Unternehmen und in sehr vielen unterschiedlichen Märkten unterwegs. Man kann es als eine Art Barometer für die gesamte Wirtschaft sehen. Ich habe mit dem Vorstandsvorsitzenden von Bosch, mit Stefan Hartung, gesprochen.
Bosch hat Zahlen vorgelegt, aber noch viel wichtiger ist erstmal eigentlich mit Ihnen darüber zu sprechen. Sie sind ja wie so ein Barometer oder ein Pulsfühler in der deutschen Wirtschaft oder Weltwirtschaft. Wie steht's denn Ihrer Meinung nach gerade?
Naja, wir hatten ja letztes Jahr noch ein Jahr der Erholung. Das haben wir ja gemerkt. Im Automobil zum Beispiel ist ja auch starkes Wachstum gewesen, weil plötzlich waren ja auch Bauelemente verfügbar. Und dann müssen wir aber doch feststellen, dass jetzt im Jahr 2024 die Weltwirtschaft nur sehr schwach weiter wächst. Und das zeigt sich an verschiedenen Stellen. Wir haben überlagerte Zyklen hier an der Stelle. Das heißt, sowohl im Automobilbau sehen wir kein signifikantes Wachstum mehr. Wir sehen in der Industrie einen Rückgang. Wir sehen bei den Konsumgütern nach wie vor sehr schwache Nachfrage. Und das in Kombination macht das Jahr 2024, wahrscheinlich auch Teile des Jahres 2025, zu einem sehr anstrengenden Umfeld weltweit. Weil es ist auch nicht so, dass das nur in einer Region ist, so dass wir das hier in Europa nur vorfinden, sondern auch in China ist die Konsumentennachfrage relativ schwach. Auch dort ist der Automobilmarkt nicht wachsend, außer der Export. Was auch interessant ist, das hatten wir so auch noch nicht. Der Maschinenbau leidet auch, die Bauindustrie leidet extrem, das wissen wir alle. Wir haben das ähnliche Thema in Europa und wir haben auch in den USA an einigen Stellen Schwächen, insbesondere in der Baubranche, bei den kommerziellen Gebäuden etc. Wobei der amerikanische Konsument wie immer unverwüstlich ist. Also das sollte man auch erwähnen.
Schauen wir erstmal vielleicht auf die Automobilbranche. Bosch ist ja einer der weltweit größten Automobilzulieferer. Momentan gibt es ja recht viele Nachrichten oder auch Schlagzeilen, dass die Transition oder der Übergang zur Elektromobilität im Grunde genommen problematisch ist. Wie sehen Sie das denn?
Ja, der Übergang technisch ist ja eigentlich gar kein Problem, nicht? Wir müssen da nur entsprechende Infrastruktur investieren und die Konsumenten müssen sich alle so ein Fahrzeug kaufen. Aber da sehen wir schon genau das Thema. Das ist dann doch ein komplizierter Vorgang, weil Infrastruktur ist eine völlig andere Aufgabenstellung als das, was der Konsument eigentlich zu entscheiden hat. Und das geht Hand in Hand. Und wir sehen jetzt natürlich, dass das nicht so abläuft, wie man sich das gerne vorstellt, nämlich in so einer geraden Linie, dass er grundsätzlich dann Schritt für Schritt auf Elektromobilität umschaltet, sondern wir sehen jetzt im Moment ja eine Schwächephase in der Nachfrage. Das heißt also, Konsumenten entscheiden sich nicht so stark für vollelektrische Fahrzeuge und das führt zu einem geringeren Wachstum. Da sollten wir aber auch nicht so erschreckt sein, weil das ist eben die Eigenheit von Märkten, wo Konsumenten frei entscheiden. Und wir werden jetzt zunehmend schauen müssen, dass erstens das Angebot sich weiter verbessert. Es müssen ja noch viel mehr Elektrofahrzeuge im Angebot sein. Die müssen auch zum Teil preiswerter sein, das ist auch klar. Aber es muss auch die Infrastruktur geben, weil ohne die Infrastruktur wird der Konsument verunsichert, ob er zum Beispiel laden kann. Und dann ist das für ihn natürlich nicht gut.
In Deutschland scheint es ja gerade an genau dieser Ladeinfrastruktur so ein bisschen zu hapern. Ist es denn anderswo auf der Welt besser? Sie haben ja einen globalen Überblick.
Na, in den großen Städten, innergroßen Städten, da wo Elektromobilität in China zum Beispiel ausgebaut wird und auch ja gut verkauft wird, auch wächst noch weiterhin nicht, da ist natürlich die Infrastruktur relativ einfach zu realisieren. Und da wächst sie auch entsprechend der Nachfrage. Aber auf dem Land ist natürlich weltweit das Thema ähnlich. Das heißt, dort ist die Infrastruktur immer ineffizient. Das wird auch nie so sein, dass da alle Ladestationen immer voll sind und Autos laden. Und deswegen ist es natürlich eine Riesenaufgabenstellung. Man muss Schritt für Schritt vorgehen. Wir werden in den innerstädtischen Bereichen schneller Elektromobilitätswachstum sehen und in den ländlichen Bereichen natürlich geringer. Auf der anderen Seite ganz wichtig, es muss sich ja auch rechnen. Und das ist einer der Treiber in China, muss man immer sehen. Der Strom ist für Konsumenten in China sehr viel preiswerter, sodass so ein Auto sich auch rechnet. Und das ist natürlich in Europa deutlich schwieriger darzustellen, weil unser Strompreis ist ja doch sehr hoch.
Denken Sie, das wird sich irgendwie irgendwann ändern? Oder andersrum gefragt, wir haben ja hier mit der Energiewende wirklich ein sehr großes Projekt vor uns, gleichzeitig der Wegfall des russischen Gases. Glauben Sie, dass sich das irgendwann in Richtung niedrigere Energiepreise wieder verändern wird?
Ja, das ist eigentlich die spannendste Frage, die natürlich von mir gar nicht so gut beantwortet werden kann. Aber es wird darauf ankommen, in den nächsten Jahren kompetitive Strompreissituationen auch in Europa zu haben. Das ist für die Industrie wichtig, das wird ja häufig diskutiert, dass sonst die Industrie das nicht kompetitiv produzieren kann, Wettbewerbsnachteile hat etc. Aber das gilt übrigens auch für den Konsumenten, weil der Konsument rechnet ja schon, wenn er sich eine Wärmepumpe kauft, was er denn in 10 Jahren für einen Strompreis hat oder stellt diese Frage. Und wenn wir ganz ehrlich sind, so richtig gut wird diese Frage bisher gar nicht beantwortet, weil da brauchen wir mehr Sicherheit, da müssen wir mehr Klarheit bekommen, damit auch der Konsument sauberer damit rechnen kann, weil er tut das. Der Konsument ist nicht dumm, sondern rechnet und überlegt sich das sehr genau, was er denn gerne als nächstes hätte.
Ich glaube, letztes Jahr, als wir uns getroffen haben, war der Hype noch um die Wärmepumpe sehr groß. Es gab nicht genug Wärmepumpen. Wie ist es denn jetzt?
Ja, das war eine regulative Geschichte, die natürlich dazu geführt hat, dass letztes Jahr nicht nur Wärmepumpen übrigens extrem unter Bedarf standen, sondern auch alle anderen Heizungen. Das war ja eigentlich das Erstaunliche aufgrund dieser Diskussion. Da muss man sich natürlich schon fragen, wie weit das auch sinnvoll war, dass dann sehr viele Gasheizungen und Ölheizungen auch noch in der Nachfrage waren. Aber das war klar, dass das passierte, weil es war die Befürchtung da, dass man sonst sehr viel Geld in eine Renovierung eines zum Beispiel sehr alten Hauses stecken musste. Dieses Jahr sieht es komplett anders aus. Es ist eigentlich noch schlimmer gekommen jetzt, weil jetzt gab es erstmal eine Unterbrechung in der Förderlogik und man wusste nicht, wie die Förderung in Deutschland aussieht. Von daher gibt es einen sehr starken Einbruch in der Wärmepumpennachfrage und das führt zu Schwierigkeiten im ersten Halbjahr für die gesamte Industrie, das sehen wir auch. Und wir hoffen darauf, dass im zweiten Halbjahr, da jetzt wieder klar ist, dass Wärmepumpen gefördert werden und dass sich das auch in diesem Sinne dann sinnvoll rechnen kann, dass dann wieder mehr Nachfrage stattfindet. Aber das ist wirklich durch Regulierung erzeugt worden.
Was allerdings auch eine Schwierigkeit ist, Sie haben ja gerade davon gesprochen, der Konsument ist nicht doof, der rechnet und der liest auch, dass das Elektrizitätsnetz teilweise das überhaupt nicht mehr abfangen kann. Wie groß ist denn die Schwierigkeit gerade von dieser Sichtweise her? Brauchen wir ein Upgrade von dem Elektrizitätsnetz, um überhaupt diese Transformation hinzubekommen?
Ja, das ist eine der größten Aufgabenstellungen und wir müssen aufpassen, weil der Strompreis, den der Konsument bezahlt, stellt sich ja zu Recht aus mehreren Komponenten zusammen. Einmal gibt es die Generierung, also das, was er wirklich kostet, dadurch, dass er erzeugt wird aus oder umgewandelt wird aus Windkraft, aus Solar, aus Verbrennung oder anderen Quellen. Der Strompreis selber durch die Erneuerbaren wird absinken. Das geht dann auf wenige Cent pro Kilowattstunde runter in der Generierung. Allerdings muss er ja auch da ankommen, wo der Konsument ist und da haben wir jetzt die beiden anderen Komponenten. Wir brauchen das Netz bis zum Punkt, wo es gebraucht wird und wir brauchen natürlich auch Steuerlasten auf diesem Strom. Das ist auch ganz normal, weil dadurch wird der Strompreis dann in Summe generiert. Und das wird jetzt die Frage sein, wie passiert das Ganze und werden die Netzkosten, die entstehen durch die zunehmenden Erneuerbaren, die ja nicht da sind, wo der Kunde den Strom braucht, ja, werden die Netzkosten weniger stark ansteigen, als die Generierungskosten sinken. Und das ist im Moment genau der Kampf, weil es ist ja so, wenn wir das Netz einmal zu groß gebaut haben, dann bleiben die Netzkosten uns für sehr lange erhalten. Wenn wir das Netz zu klein bauen, dann kriegen wir den Strom nicht dahin, wo er hin muss.
Lassen Sie uns den großen Schritt noch machen, um auf China zu schauen. Bundeskanzler Scholz war ja gerade in China unter anderem auch in einem Ihrer Werke zu Besuch. Wie sehen Sie das ganze Thema De-Risking-Beziehung zu China denn?
Ja, das war ja sehr spannend, weil der Bundeskanzler war bei uns in einem Werk zu Besuch, in dem Wasserstofftechnologie gebaut wird und auch Elektrifizierungstechnologie für Lkw. Das heißt, ein ganz innovatives Feld auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit. Und da sieht man auch, dass China jetzt nicht irgendwie ein Standort ist, der einfach nur Billigprodukte für den Export herstellt, sondern das war für China ein Standort der Hochtechnologie im Nachhaltigkeitsbereich herstellt. Und deswegen war das auch sehr schön, dass der Kanzler diesen Standort besucht hat. Da sieht man auch die Veränderung der Rolle Chinas, weil China ist sehr wohl in der Lage, im Moment eigene Innovationskraft zu entfalten, Führungsmärkte aufzubauen, also Märkte, wo zuerst Dinge auf der Welt in Betrieb genommen werden. Und damit ist China natürlich nicht nur immer so zu sehen nach dem Motto, es ist ein Konkurrent auf den Weltmärkten, sondern in China selber ist auch ein hohes Innovationspotenzial. Und es kann auch sein, dass die erste Verwendung einer Technologie in China stattfindet. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, der sich verändert hat.
Ja, China, sagt man ja auch, war viele Jahre eigentlich komplementär zur deutschen Wirtschaft, sprich so ein Zulieferer. Aber jetzt ist es eigentlich nicht gleichwertig. Aber wie Sie sagen, da werden auch Dinge zuerst eingeführt. Sehen Sie denn es problematisch, dass es dort sehr viele staatliche Subventionen gibt? Ich meine, gut, Automobilsektor ist eine Frage, aber können wir die Märkte offen halten?
Ja, das ist ja die große Diskussion gerade weltweit. Und mein Credo wäre immer, die Märkte auf jeden Fall offen zu halten. Und wir müssen uns alle mit Subventionen vorsehen. Wir müssen auch hier in Europa und auch in den USA aufpassen, dass wir nicht jetzt anfangen, zu sehr in die Märkte einzugreifen, was, wenn man es ganz ehrlich mal anschaut, im Moment der Trend ist in der Politik. Ja, wir haben sowohl die Programme in den USA, die sehr stark nachfrage- als auch angebotsfördernd sind, also mit Steuernachrabatten und Ähnlichem in den Markt eingreifen. Wir haben das aber auch in Europa. Wir hatten das klassisch schon immer im Agrarmarkt, aber wir haben es jetzt eben auch in den technischen Märkten. Im Strommarkt haben wir es übrigens auch schon immer. Und man muss sehr aufpassen, wenn wir zu sehr staatlichen Eingriff in Märkte bekommen, dann kann das entweder dazu führen, dass wir zum Beispiel die Handelsbarrieren immer weiter hochtreiben, weil wir sagen, der andere fördert, wo ich nicht fördere, dann mache ich den Zoll hoch. Das führt dazu, dass der Handel zusammenbricht. Das hatten wir schon im letzten Jahr, einen sehr geringen Welthandel im Wachstum. Oder es führt dazu, dass wir einfach zu sehr staatliche Regulierung bekommen und damit keine freien Märkte mehr haben. Das wiederum wäre ein großer Nachteil, weil die freien Märkte haben uns eigentlich in den letzten Jahrzehnten extrem geholfen, Wohlstand zu schaffen.
Ja, gerade Deutschland ist ja sehr abhängig von freien Märkten. Wir sind eine sehr offene Volkswirtschaft. Deswegen abschließend noch eine Frage zu Deutschland. Hier wird ja sehr viel gemurrt, wie schlecht es dem Standort geht. Ist es denn so schlimm wie die Stimmung oder denken Sie manchmal, dass es auch ein bisschen ein Stimmungsfaktor ist?
Na, die Stimmung ist vielleicht auch ein Signal der Erneuerung. Von daher muss man ja jetzt schon auch die Realitäten einfach wahrnehmen, dass Veränderungsdruck gefühlt wird. Und das merkt man in der gesamten Bevölkerung, dass alle irgendwie sagen, es muss sich doch irgendwas noch ändern. Wir müssen doch noch mal mehr unsere Stärke zeigen, die wir ja haben. Und deswegen ist ja auch nicht alles schlecht. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es ist ein sehr guter Standort, gute Lebensbedingungen, hoher Ausbildungsgrad, hoher Wohlstand. Das sind ja positive Faktoren. Und jetzt wird sich in den nächsten Monaten, Jahren zeigen müssen, ob wir diesen Druck, den wir verspüren, den jetzt auch in Veränderung übersetzen können. Und das ist eine große Aufgabe, ganz klar.
Der Blick auf die Weltwirtschaft.
In Washington findet dieser Tage das traditionelle Frühjahrstreffen des Internationalen Währungsfonds statt. Anwesend ist die internationale Wirtschaftselite, die sich über den Zustand der Weltwirtschaft berät. Dieses Mal fing alles mit einer Rüge des Internationalen Währungsfonds an. Aber bevor wir starten, wer oder was ist der, kurz IWF, eigentlich? Der IWF und die Weltbank haben ihren Ursprung im 1944 geschaffenen Bretton Woods-System fester Wechselkurse. Das war das System nach dem Zweiten Weltkrieg, das auf der goldgedeckten Leitwährung des US-Dollars beruhte. Der IWF und die Weltbank, sie waren beide, also als internationale Steuerungsinstrumente geplant, mit denen eine Wiederholung der Währungsturbulenzen der Zwischenkriegszeit und der Fehler des Goldstandards aus den 20er Jahren verhindert werden sollte. Der Internationale Währungsfonds hat 190 Mitgliedstaaten, deren Stimmrecht sich an ihrem Kapitalanteil orientiert, und der Mitgliedstaat mit den größten Stimmanteilen ist die USA mit knapp 16,5%. Zurückzukommen auf die Rüge. Der Fonds kritisiert die USA, also den größten Stimmanteilseigner, dass das Land viel zu viele Schulden mache. Im Grunde sagt der IWF, dass die jüngste gute Performance der US-Wirtschaft in großen Teilen durch die unnachhaltigen Staatsausgaben getrieben wurde. Das Staatsdefizit, also das, was der Staat an neuen Schulden aufnimmt, dürfte nächstes Jahr auf über 7% anschwellen. Das ist mehr als dreimal so viel wie der Durchschnitt der anderen Industriestaaten. Welche Ausmaße das alles hat, verdeutlicht die Private-Equity-Ikone David Rubenstein beim World Economic Forum in Davos dieses Jahr.
Fiscal reform in the United States, very difficult to do. We now have $34 trillion of debt. $34 trillion of debt. The interest on it is approaching our defense budget. And if we don't resolve this in the near future, something's going to happen to the dollar. The dollar has been the only reserve currency for quite some time. But if the United States can't get its fiscal act together, at some point, people are going to do what they did to the British pound and the Dutch guilder years ago when too much money was borrowed by those countries and their currency didn't become as valuable and therefore lost its reserve status. The U.S. doesn't have any real challenger right now to reserve currency status for the dollar, but it will if it keeps doing what it's doing. We have 122% of our GDP in debt, and we are each year our budget deficit is probably about 25% of our spending, and we just can't keep doing that. But there is nobody in the United States government that I see is really seriously addressing that problem, and it will be a big problem in the not too distant future.
Das sind klare, warnende Worte. Es gibt also ein klares Risiko auch für die USA aufgrund der hohen Schuldenstände. Was war sonst los in Washington? Der IWF ist hingegen selbst recht zuversichtlich, was die Aussichten für die Wirtschaft anbelangt. Der Chefvolkswirt des Instituts, Gorinchas, sieht das so.
The chances that we would have something like a global recession is fairly minimal at this point. It would take a lot to derail this economy. So there's been tremendous resilience in terms of growth prospects. We've seen the US doing very, very well. We've seen a lot of emerging market economies doing better than expected. There's been a little bit more weakness in the euro area, but overall it's been performing quite well in the context in which inflation has been coming down faster than expected up until very, very recently. And so it's a set of good news overall.
Gutes also von der Weltwirtschaft, das kann man von der geopolitischen Lage nicht behaupten. Dazu gleich mehr.
Geopolitische Entwicklungen.
Bundeskanzler Scholz hatte auf seiner China-Reise neben den gängigen Wirtschaftsthemen vor allem eins vor, China als Vermittler zu aktivieren, um einen fairen Frieden in der Ukraine zu verhandeln. Neben dem Krieg in der Ukraine sind es nun natürlich auch die Spannungen im Mittleren Osten, die mit Sorgen weltweit beobachtet werden. Hinzu kommen die Unwägbarkeiten, vor allem durch die anstehende US-Wahl im November. All das habe ich mit dem Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin besprochen. Wir wollen mal drauf schauen, auf was China denn eigentlich mit Russland verbindet und vor allem, ist es denn überhaupt möglich für den Westen da reinzukrätschen in die Beziehung und den Chinesen quasi von außen vorzuschreiben, dass sie gewisse Güter nicht mehr liefern dürfen?
Nein, ich glaube, vorschreiben, darüber macht sich keine Illusionen, kann man nicht. Ne? Die Abhängigkeiten oder die sozusagen die Machtverhältnisse auch zwischen Deutschland und China sind jetzt nicht so, dass wir in der Lage wären, China irgendwas vorzuschreiben. Man kann das vorschlagen, man muss aber auch selber sehen, dass die eigenen Abhängigkeiten einen dazu bringen, dass man eben hier nicht den starken Mann markieren kann. Jetzt will ich Olaf Scholz allerdings auch nicht so einschätzen, dass er das überhaupt tun wollen würde, sondern ich glaube, es geht eher darum, in Trippelschritten und dem besten Sinne des Wortes von Diplomatie hier voranzukommen und mehr Dinge möglich zu machen. Denn so verstehe ich zumindest die chinesische Position, man ist über diesen Krieg nicht glücklich. Wenn man vor die Wahl gestellt würde, ob man Russland sozusagen fallen lassen sollte, müsste, könnte, dann wird man das nicht tun. Aber das ist sozusagen eher, glaube ich, überhaupt nicht die Option, um die es im Grunde genommen geht. Sondern ich glaube, das Interesse, es gilt erstmal vor allem das chinesische Interesse auszuloten, wie weit sich das verändert hat. Und dafür ist es einfach notwendig, wenn man einfach mal mit jemandem zusammen ist. Ne? Weil die menschliche Bandbreite sehr viel mehr ist als das, was man über eine Videokonferenz leisten kann. Und die Gelegenheit zu haben, dann einfach mal vielleicht auch eine Stunde im Off mit jemandem rumzulaufen, ist deutlich besser.
Schauen wir doch mal auf die Interessenslage China, denn die operieren ja auch an mehreren Fronten. Wo steht das Land?
Ich glaube, dass China auf der einen Seite dabei bleibt, dass es seine Macht, seine Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf das, was global passiert, weiterhin schrittweise ausdehnen will auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht China vor großen ökonomischen Herausforderungen, ne? Eine wachsende Mittelklasse, die mehr Durst hat nach Wohlstand. Das heißt also, das Wachstum muss irgendwie weiterlaufen. Da gibt es dann Grenzen, an die man stößt. Ich glaube, das sind sozusagen die wesentlichen Dinge, wo Unruhe und Unkalkulierbarkeit, wie eben durch den russischen Angriffskrieg, das große Probleme mit sich bringt und man letztendlich auch, aber das ist jetzt im Grunde auch schon verschüttete Milch, natürlich eine Sensibilisierung durch diesen russischen Angriffskrieg hat für die ganze Welt, was das denn auch bedeuten würde, wenn China versuchen würde, Taiwan anzugreifen oder Taiwan sozusagen eine Invasion zu starten, um Taiwan ins chinesische Reich wieder zu integrieren. Da sind natürlich jetzt alle hellhörig geworden und wir sehen, dass die Aktivitäten, was zum Beispiel Chipproduktion und andere Dinge angeht, wo wir einfach existenziell abhängig sind von Asien, dass die hochlaufen. Plus wir gucken jetzt alle gerade, wie wir uns unabhängiger machen können im Bereich der Rohstoffe, kritische Erden, andere Dinge, die wir nicht nur im militärischen, auch in anderen Bereichen für unsere Wirtschaft brauchen, wo wir einfach sagen, okay, wie können wir denn möglicherweise das ohne China bewerkstelligen, das kommt ja auch immer dazu, zu einigermaßen vertretbaren Preisen. Da hat natürlich der Krieg auch in Anführungsstrichen geholfen, weil natürlich Preise durch die Decke gegangen sind in den letzten Monaten, sodass es auf einmal wirtschaftlich wieder attraktiv ist, bestimmte Dinge in Europa abzubauen, die wir aus bestimmten Gründen, wie zum Beispiel Lithium oder sonst irgendwas gesagt haben, das machen wir einfach nicht mehr, es lohnt sich einfach nicht mehr, weil wir das Dreifache zahlen in Europa.
Sie haben gerade den möglichen Angriff Chinas auf Taiwan angesprochen. Vor ungefähr einem Jahr war das ja so ein Risiko, was ziemlich hoch gespült worden ist. Jetzt spricht man da gar nicht mehr so viel drüber. Ist das Risiko kleiner oder sind die anderen Probleme in der Welt einfach größer?
Nee, die Aufmerksamkeitsökonomie hat, glaube ich, einfach wieder zugeschlagen. Ich fand das zu dem Zeitpunkt, als es hochkam, war es eine klassische mediale Aufmerksamkeit, wenn ein Konflikt da ist, fängt man an zu gucken und findet eine weitere Geschichte, die man erzählen kann. Was ich damit sagen will, ist, dass das Thema war vorher schon in den Expertenkreisen sozusagen schon ganz lange da. Auch bei den Unternehmen zu einem gewissen Teil. Für die öffentliche Aufmerksamkeit, aber auch in den Unternehmen hat sich durch den Krieg im Grunde genommen was gewandelt, dass alle gesagt haben, okay, wir gucken mal rein, wo sind unsere Abhängigkeiten? Und dann kommt noch eine mediale Aufmerksamkeit dazu, wo auf einmal klar war, okay, jetzt ist auf CEO-Level im Grunde genommen die Möglichkeit da, unsere Themen, die mit unseren kritischen Abhängigkeiten zu tun haben, überhaupt mal erstmal nach oben zu bringen. Also ich habe dann viele Leute, die bei der Konzernsicherheit arbeiten und eben genommen so Business Continuity Pläne machen, die dann gesagt haben, okay, wow, jetzt können wir mal drüber sprechen. Jetzt ist die Möglichkeit. Und dieses Fenster geht jetzt gerade wieder zu. Ich hoffe, mit einer Verbesserung für die Unternehmen und ihre Awareness in dem Bereich. Aber das Problem ist mitnichten aus der Welt. Und das macht China auch immer wieder deutlich. Unsere Aufmerksamkeit ist bloß gerade wieder komplett diffundiert. Wir haben den Konflikt im nahen Mittleren Osten. Es gibt genug, womit man sich sozusagen ablenken lassen kann.
Dann lassen Sie uns über diesen Konflikt auch ein bisschen sprechen, den Konflikt im Mittleren Osten. Es ist ja traditionell irgendwie ein Pulverfass, diese Region. Diesmal scheint es so zu sein, als würde allerdings, würden die Spannungen doch deutlich größer sein als vorher. Wie ist denn hier der Ausblick?
Ja, das in Anführungsstrichen Schöne ist, dass alle was zu verlieren haben und nicht genau sagen können, auf der einen Seite, wie groß der Schaden sein könnte, was sie da alles verlieren können, und wann die rote Linie überschritten ist, dass dieser Verlust massiv eintritt. Ja, also das hat nicht nur was mit ökonomischen Dimensionen, sondern vor allem mit politischen Verbindungen zu tun. Ja, also Israel hat angefangen, sozusagen einen stabileren Frieden aufzubauen, indem es die Partnerschaft mit Saudi-Arabien verstärkt hat. Und wir haben jetzt auch gesehen, dass das in den Konflikt oder in den Austrag des Konfliktes, auch in die Frage, wie reagiert Israel jetzt auf die iranischen Angriffe, dass das eine Rolle spielt. Es ist eben nicht mehr nur alleine, wie gehe ich mit dem Iran um, der immer noch Israel vernichten will, sondern wie mache ich das in einer Art und Weise, dass ich mir nicht zusätzliche Probleme wieder einhandle oder sogar die neuen Partnerschaften, die mir mehr Frieden schaffen, aus Sicht Israels, dass ich die nicht dadurch einreiße. Das ist im Grunde genommen eine positive Entwicklung. Das bedeutet eben aber nicht, komme ich nochmal zu dem anderen Punkt zurück, dass das nicht immer noch schief gehen kann. Wir haben zurzeit einen Konflikt wir sind gestartet mit einem Konflikt, nämlich den zwischen Israel und der Hamas. Wir sind jetzt schon in der Auseinandersetzung Israel gegen die Proxys, gegen die Statthalter, Hezbollah und andere, die im Sinne und im Dienste Israel, im Dienste des Iran gegen Israel kämpfen. Auch die bekämpft Israel derzeit. Das bleibt dabei, dass es eine risikoreiche Gegend ist. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass ja immer wieder erhebliche Engagement, das dann auf einmal passiert. Wenn wir sehen, was die Amerikaner, nicht nur die Amerikaner, sondern auch Briten und Franzosen auf die Beine gestellt haben, um den Impact des iranischen Angriffs so niedrig wie möglich zu halten und damit auch die Notwendigkeit Israels, seine Reaktion nicht über ein bestimmtes Maß zu drehen, denen die Chance zu geben und damit auch sozusagen nicht weiter eskalieren zu müssen, das ist schon erheblich. Ne? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und wir sind auch da, das muss man auch sagen, Gott sei Dank noch nicht an dem Punkt, dass das Russisch-Ukraine-Szenario und das nahe Mittlere Ost-Szenario zusammenfallen. Auch das kann man sich ja vorstellen, wenn der Konflikt größer wird, dann ist das auf einmal irgendwann quasi ein großer Raum, in dem Konflikt herrscht. Das wäre in der Tat nichts, was zurzeit auch irgendjemand nur wollte. Weder der Iran noch Israel, noch China, noch Russland, noch die USA würden sich das wünschen oder das auch sozusagen kalkulieren nach dem Motto, der Konflikt hilft mir, weil die Unsicherheiten extrem sind.
Sie haben die USA erwähnt, die sind ja wie seit langem nicht mehr im Grunde genommen die globale Schutzmacht, auch allein durch die Waffenlieferungen, die das Land leistet. Allerdings stehen hier ja Wahlen an. Im November wird gewählt. Es gibt das Risiko, dass Donald Trump diese Wahlen gewinnen wird. Und damit könnte dann auch eine Abkehr des großzügigen Ausgebens, also zumindest des Helfens, eintreten. Ist das so? Und ist das ein reales Risiko oder ist das einfach nur Wahlkampfrhetorik?
Also ich denke, die USA haben sich da, weil sie halt in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich schon gemerkt haben oder vorausgesehen haben, dass ihre Macht schwindet relativ zu anderen Akteuren, also gerade relativ zu China, dass sie viel stärker den Eigennutz in den Vordergrund gestellt haben. Und ja, es gibt immer noch sozusagen eine traditionelle Verpflichtung gegenüber Israel, aber eben auch ein eigenes Interesse. Und man sagt, wenn diese Region in Schutt und Asche liegt oder noch mehr Konflikt im Grunde genommen dort ist, dann hilft uns das überhaupt nicht mit unseren eigenen Interessen, weder in der Region noch sonst irgendwo anders. Deswegen kommt man aus dieser, ist glaube ich die Rollenbeschreibung eben nicht mehr Schutzmacht oder Weltpolizist oder sowas, aber immer noch eine Ordnungsmacht, also eine Macht, die in der Lage ist, Ordnung mitzugestalten. Aber man braucht eben neue Partner dabei, diejenigen, die mehr Macht haben und deswegen diese Ordnung auch mitbestimmen, also vor allen Dingen China, zusätzlich zu den regionalen Mächten, die noch mit dabei sind. Deswegen glaube ich auch nicht, dass dieser sozusagen egoistische Ordnungsanspruch und das Umsetzen, das in Aktivitäten, auch militärische Aktivitäten, dass der vorbei sein wird. Das glaube ich nicht. Also man kann sich natürlich eine Karikatur von Donald Trump vorstellen, das ist fast doppelt gemoppelt, in der das alles ganz extrem ist. Das würde ich aber nicht glauben. Ich sehe zurzeit viel Wahlkampfrhetorik. Er muss als erstes das amerikanische Volk gewinnen und das tut er auf seine Art und Weise, so wie er glaubt, dass er viel Zustimmung bekommt. Das bedeutet aber nicht, dass ein Donald Trump komplett irrational mit Blick auf den Rest der Welt agiert. Er hat seine Fähigkeit gezeigt, Leute zu erpressen, Staaten zu erpressen. Und darauf muss man sich, glaube ich, einfach einstellen, sowohl mit Blick auf Europa, dass er einfach sagen wird, naja, wenn ihr wollt, dass wir weiterhin da sind, müsst ihr einfach mehr bezahlen. Was er nicht machen wird, ist einfach sozusagen die Verbindungen, die er hat, zu kappen, weil das bedeutet ja im Grunde genommen Machtverlust und auch damit letztendlich nicht mehr die Möglichkeit, irgendjemanden erpressen zu können. Das ist die schlechte Wahl, die sie machen können. Wenn sie sagen, ich gehe jetzt einfach und sie nehmen nichts mit, dann sind sie ein extrem schlechter Geschäftsmann oder Geschäftsfrau.
Noch ein ganz kurzes Wort oder eine kurze Frage zur Rolle oder zur potenziellen Rolle der USA dann im Ukraine-Konflikt, weil oft wird ja berichtet, dass falls Donald Trump der neue Präsident der USA wird, werden die USA auch aufhören, Waffen zu liefern. Und dann wäre es für Putin ein einfaches, diesen Krieg zu gewinnen. Sehen Sie das auch so?
Ja, die USA hat ja schon aufgehört, Waffen zu liefern. Das ist ja das Problem, das wir jetzt schon mit der Biden-Administration haben, was nicht nur am amerikanischen Parlament in den beiden Kammern oder der einen Kammer im Grunde genommen liegt, sondern wir sehen die Folgen dessen jetzt schon. Das heißt, es kann sein, das Risiko steigt wirklich zurzeit radikal, dass die Ukraine einen Durchbruch erlebt, also russischen Durchbruch durch die Verteidigungslinien, der dann auch strategische Auswirkungen hat, also tatsächlich große negative Wirkungen für die Ukraine und auch für ihr Verhandlungspotenzial hat. Das kann alles noch vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl passieren. Ich würde dann allerdings nicht erwarten, dass die Amerikaner das laufen lassen, sondern dann sind auch die Amerikaner, auch Joe Biden, in einem anderen Spiel. Und sie müssen sich überlegen, ob sie auch die politische Investition, die sie getätigt haben, weiterhin verteidigen und sagen, okay, jetzt müssen wir handeln, jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation und wir geben die Mittel frei, da gibt es andere Optionen, das letztendlich dann auch zu machen. Das halte ich für das wahrscheinlichere Szenario. Das heißt auch, dass Donald Trump dann auf einmal in einem anderen Szenario drin ist. Dann ist es eben nicht mehr so, dass man von weit weg das macht, sondern man hängt auf einmal viel, viel tiefer oder viel, viel stärker drin und hat auf einmal auch andere Interessen. Denn klar ist auch, wenn Russland tatsächlich viel stärker durchbrechen würde und noch mehr Land einnehmen könnte von der Ukraine als jetzt, dann kommt auch Europa unter Druck. Und die USA haben kein Interesse daran, dass Europa unter stärkeren russischen Einfluss gerät. Weil das bedeutet, dass der eigene Einfluss wiederum sinken würde Und auch Donald Trump hat kein Interesse an einem instabilen Europa, zumindest kein instabiles Europa, das nicht zu seinen Terms funktioniert.
Das Investment der Woche.
Die Lufthansa-Aktie fällt und es stellt sich die Frage, ob es nicht demnächst mal wieder bergauf gehen sollte. Die jüngste Gewinnwarnung war der letzte Schock für die Kapitalmärkte, allerdings in der Sache keine große Überraschung, denn die Streiks im ersten und zweiten Quartal haben zu hohen Kosten geführt und die Einigung mit den Streikenden ebenso. Aber das dürfte jetzt vom Tisch sein, die Lufthansa hat sich mit allen geeinigt. Der nächste Belastungsfaktor sind Kapazitätsengpässe, denn es gibt nicht genug neue Flugzeuge. Denn sowohl Airbus als auch Boeing haben Probleme, zeitnah auszuliefern. Lufthansa geht allerdings davon aus, dass es im zweiten Halbjahr besser wird. Auch hier scheint es also absehbar zu sein, dass man die Probleme in den Griff bekommt. Kommen wir zum dritten Belastungsfaktor. Das ist die auch in diesem Podcast besprochene geopolitische Lage. Dieser Faktor ist natürlich außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und hier kann es jederzeit zu kurzfristigen Ausfällen kommen. Ob dies aber den großen Abschlag bei den Aktien der Lufthansa rechtfertigt, ist fraglich. Ansonsten läuft es nämlich rund bei der Kranich Airline. Die Flüge sind ausgebucht und die Preise stark gestiegen. Das kann ja jeder nachvollziehen, der selbst fliegt. Wer also mutig ist, könnte auf die Aktie setzen. Seit Jahresbeginn ist diese nämlich um 20% gefallen und seit einem Jahr sogar über 30%. Interessant ist ja immer, was der Wettbewerb macht und so ist es bei der British Airways Mutter AIG hingegen deutlich positiver ausgefallen. Die Aktien sind seit Jahresbeginn im Plus und seit einem Jahr sogar über 10% gestiegen. Auch die British Airways Mutter ist natürlich von der geopolitischen Lage abhängig. So gesehen könnte Lufthansa momentan also ein Schnäppchen sein.
Unser Ausblick auf die kommende Woche.
Damit wünsche ich Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Nächste Woche schauen wir unter anderem auf die deutsche Versicherungsbranche und das zusammen mit Jörg Asmussen, dem Präsidenten des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft.